Ja, wir beginnen mit den Versen 31 und 32 und da wollen wir jetzt die noch einmal gemeinsam lesen. So, wie sind die jetzt soweit? So, 9. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich spreche aber über Christus und die Gemeinde. Das Ganze ruht ja her von dem von der hingegebene, opfernde Liebe Jesu, die so dargestellt wird für die Gemeinde, für die Ehemänner, dass sie davon ihre Liebe zu der Ehefrau ableiten sollten. Das war ja der Gedanke, wieso der Apostel Paulus so stark dieses Bild von dem liebenden Christus, was er für die Gemeinde tut, auch hier reingebracht hat. Und er kommt später noch dazu, aber wir merken, er hat mehrere Gedanken und Sätze gebraucht, um gerade diese Liebe des Christus zu seiner Gemeinde sehr groß zu machen, sie in die Tiefe zu beleuchten. Und dann kommt er zu diesem Satz von 1. Mose 24, Kapitel 2, 24. Da steht das in dem Schöpfungsbericht. Wörtlich so, es ist ein Zitat. Und somit ist das ein großes Geheimnis, was da geschieht, wenn ein Mensch, ein Mann und eine Frau heiraten. Es ist ein großes Geheimnis. Aber Paulus sagt hier, jetzt in diesem Zusammenhang spreche ich nicht über das, was da in der Schöpfung geschieht, sondern ich spreche immer noch von Christus und der Gemeinde. Somit, das ist mein Verständnis von diesem Abschnitt. Das Geheimnis ist nicht nur hier, es ist auch ein Geheimnis, aber er sagt, ich spreche jetzt oder deute dieses erste Geheimnis jetzt auf Christus und die Gemeinde. Weil er immer noch bei dem Thema ist, dass Christus für seine Gemeinde ein Opfernder ist, ein Hingegebener, der dafür sorgt, dass seine Gemeinde nicht ja, zu Schaden kommt, dass sie ohne Flecken und Runzel vor dem Thron Gottes hingestellt wird. Und da setzt er sich persönlich ganz ein. Und das ist das Vorbild der Ehemänner für ihre Liebe zu der Frau. Das war immer noch das Thema. Aber er ist jetzt bei dem Geheimnis, das Christus und seine Gemeinde betrifft. Und deswegen ist es für uns auch eine wichtig, dass wir einmal kurz auf das Wort Geheimnis unser Augenmerk lenken und uns vertieft damit beschäftigen. In dem Neuen Testament haben wir dieses Wort wiederholt. Geheimnisse im Evangelium. Und wenn wir das jetzt mal ganz einfach erklären, dann bedeutet ein Geheimnis im Sinne des Neuen Testaments, es ist in der Schrift eine bisher verborgene Wahrheit, die nun durch Gott offenbart wird. Es kommt die Zeit, man hat vielleicht was davon gehört und wir sehen ja hier in diesem Bibelwort, was wir eben gelesen haben, dass der Apostel Paulus, dieses Bibelwort stand ja schon lange fest. Das war ja von Mose noch verfasst über die Schöpfungsgeschichte. Aber damals hat von den Menschen wahrscheinlich keiner daran gedacht, dass es auch gleichzeitig Christus und die Gemeinde ist, als das geschrieben wurde. Und jetzt lüftet sich das. Denn Gott offenbart durch den Apostel Paulus, dass auch dieses Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde ein Geheimnis ist, das so ein Vorbild hat, so eine Vorankündigung hat in der Verbindung zwischen Adam und Eva, zwischen dir und deiner Frau, wenn du verheiratet bist. Dass dieses Bild ein Geheimnis war. Und so sind Geheimnisse im Evangelium Wahrheiten, die nicht unbedingt ganz unbekannt waren, aber wirkliche Offenbarung geschieht zu dem von Gott gegebenen Augenblick. Denn so hat Daniel das mal erklärt, als er gefragt wurde nach dem Geheimnis, wieso er auf einmal dieses Rätsel des Königs deuten kann, dann sagt er das. Wir haben einen Gott im Himmel, der offenbart Geheimnisse. Und so geschieht das immer noch im Neuen Testament. Deswegen braucht der Apostel Paulus dieses Wort öfter. Gerade weil durch die neue Zeit der Gemeinde so vieles sich auf einmal klärt. Wie ist es gemeint? Was ist verborgen gewesen? Und so hat Jesus zu seinen Jüngern eine Erklärung gegeben, als sie ihn fragten, warum sprichst du zu den Menschen in Gleichnissen? Uns aber, wenn wir zusammen sind, dann erklärst du das. Und dann sagt Jesus, weil euch es gegeben ist, das Geheimnis vom Reich Gottes zu kennen. Also, es muss immer Gott sein, der den Menschen Geheimnisse offenbart. Das liegt nicht an die Weisheit des Menschen, nicht an seine Bildung, nicht an seine Grüblerei und wie tief er irgendwo reinschauen kann. Geheimnisse Gottes werden nur von Gott offenbart. Es kam ja die Zeit, dann durften alle dieses Geheimnis vom Königreich kennen. Aber zu der Zeit, als Jesus das in Gleichnissen erklärte, da war es für die anderen verborgen, dass das Königreich nicht irgendwo durch eine bestimmte Leistung oder bestimmte Frömmigkeit des Menschen erreicht wird, sondern das Königreich Gottes war in dem Augenblick in einer Person verborgen, in Jesus selber. Das verstand kein Mensch. Euch ist das offenbart und irgendeines Tages, dann sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, das ist nicht von deinem Kopf. Das ist vom Heiligen Geist. Das offenbart Gott. Und so waren sie zu diesem Genuss gekommen. Es gibt mehrere Geheimnisse. Dass zum Beispiel Israel als Volk eine Zeit verstockt ist. wie wir das auch versuchen zu verstehen. Aber es ist, die Bibel nennt das, es ist ein Geheimnis der Verstockung. Sie warten noch. Es sind immer auch Juden, die sich bekehren, wie die Apostel noch selber Juden waren. Aber als ganzes Volk warten sie, bis die Heidenzahl voll ist. Ein Geheimnis Gottes. Offenbart nur er. Wir haben eins von den sehr großen Geheimnissen, das ist in 1. Timotheus 3,16. Wer das behalten will, lässt sich gut ableiten von Johannes 3,16, den Vers, den wir alle kennen. Und hier ist auch noch wieder ein Geheimnis Gottes als ein offenbartes Geheimnis erklärt, sehr komprimiert, das ganze Evangelium zusammengefasst. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Andere Übersetzungen sagen der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Es ist ein Geheimnis, es nennt man so, aber es ist ein gelüftetes Geheimnis. Es ist, Gott hat Zugang gegeben, den Menschen wie dir und mir, und wir dürfen in diesem Geheimnis Gottes teilnehmen. Also es ist nicht etwas, was der sehr viel sich damit beschäftigt und irgendwann durchdringt. Das ist nicht gemeint in diesem Wort Geheimnis, sondern es ist von Gott offenbart worden. Und das haben wir auch hier in unserem Text. Und deswegen, wenn wir auf dieses Wort kommen, in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, da gibt es einige von. Der Apostel Paulus braucht das öfter. Das Geheimnis Gottes im 2. Kolosserbrief, Kapitel 2, lesen wir Folgendes: Damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und das, finde ich, ist eins von den Geheimnissen, die uns irgendwie im Herzen verständlich sind, aber menschliche Worte habe ich noch keine gefunden, die das wirklich gut erklären kann. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieses Geheimnis Gottes ist irgendwie nur, bei mir persönlich, nur ein Herzensgeheimnis. Ich kann es nicht mit dem Verstand bis Ende erklären, auch nicht begreifen. Aber das ist so die Gabe des Heiligen Geistes, dass wir sagen, Amen, wir haben einen Gott, der offenbart sich so, an dem glauben wir. Und ich kann oft austauschen, Jesus und Vater, und Heiliger Geist, etliche Mal nicht. Etliche Mal muss ich das sehr so anwenden, wie es auch von den Aposteln gebraucht wird. Aber immer noch ein Geheimnis, aber hier übersteigt das, scheint mir so, dem menschlichen Denkvermögen. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Und jetzt kommen wir noch einmal zurück, dass der Apostel Paulus sagt, die Verbindung, die, bei der ist er immer noch. Wir werden heute uns noch Zeit nehmen für die Verbindung zwischen Mann, Ehemann und Ehefrau. Aber hier jetzt sagt er, bin ich immer noch da. Und das Geheimnis, habe ich jetzt mal so mit meinen Worten überschrieben, ist in dem, dass Christus und sein Leib seine Gemeinde bilden eine untrennbare Einheit. Das ist für eine Stunde der Anfechtung, für eine Stunde der Einsamkeit, für eine Stunde des Zweifelns seelsorgerisch von unschätzbarem Wert, dass wir das wissen. Deswegen bleibt der Apostel Paulus auch noch einmal da, obwohl er das ganze Thema der Ehe anspricht und sagt, die Verbindung, die leitet er ab von dem Wort der Schöpfung. Und Jesus hat ja auf diese Unzertrennlichkeit deutlich hingewiesen und sagt, so war es nicht am Anfang, wie ihr das jetzt praktiziert, sondern Gott hat einen Mann und eine Frau geschaffen, aus einer untrennlichen Einheit. Und das ist das Bild für seine Gemeinde und ihn und Christus. In dem schöpferischen Verständnis von diesem Geheimnis, das werden wir jetzt nicht betrachten, obwohl ich glaube, es ist genauso ein Geheimnis, das bestreitet Paulus hier nicht. Er sagt nur, jetzt spreche ich von diesem Geheimnis, obwohl das auch immer ein Geheimnis ist. Vermittelt die Heilige Schrift so in den Sprüchen Salomos, dass er sagt, das ist eins von den Dingen, die ich nicht begriffen habe, wie das geht. Ganz fremde Menschen werden so eine Einheit, die vergleichbar nichts hat auf dieser Welt. Du kannst immer deine Arbeitsstelle kündigen, du kannst das Land wechseln, du kannst die Staatsangehörigkeit kündigen, alles. Aber das ist nur eine Sache auf dieser Welt, wo Unterschiedliches zusammengeführt wird und es soll eine unzertrennliche Einheit werden. Auch das bleibt von der Schöpfung her ein Geheimnis. Aber wir wollen uns jetzt mit dem Gedanken beschäftigen, was ist mit der Ehe, denn der Apostel Paulus kommt ja noch einmal zurück und sagt, bei der ganzen Ausführung der geistlichen Seite, Christus und seine Gemeinde, habe ja ich eigentlich angefangen, von dem Mann zu sprechen, jeder einzelne Mann soll seine Frau lieben und die Frau aber soll ihren Mann mit Ehrfurcht begegnen. Davon hat er angefangen, dadurch kam er zu Christus und der Gemeinde. Und jetzt kommt er noch einmal zurück auf die göttliche Leitlinien für die Ehe. Und das soll auch unser Austausch jetzt sein. Wie sagten wir? Liebevolle Rechenschaft. Nicht kritisieren, sondern erzählen. Wie lebt sich das? Ist das möglich? Ich habe einige Fragen an uns. Nach welchem Grundmuster führen wir die Ehe? Was ist das Rezept? Wie kommt man überhaupt zu dem Grundfrage, dass man solche Fragen mal miteinander klärt? Und sagt, welche Haltung haben wir als Mann und Frau in unserer Ehebeziehung? Gibt es Grundsätze, nach die wir uns richten in dem Miteinander? Kommt das irgendwo zu tragen, dass der Mann die Frau liebt und Ehrfurcht hat und der Mann, die Frau Ehrfurcht hat und dass der Mann liebt, wie trägt sich das im Leben? Wie kann man das ausleben? Und hier wäre natürlich ein Zeugnis, einfach erzählen, ob es der Ehemann ist oder eine Frau, eine ganz große Hilfe für uns, um das Ganze besser zu verinnerlichen. Das, was wir heute in der Welt haben, spricht gegen uns Menschen. Die Praxis von dem Eheleben und den zerbrochenen Ehen spricht gegen die Praxis der Menschen. Also irgendwas machen wir falsch. Irgendwas tun wir nicht richtig. Sonst hätten wir nicht so ein wirklich herzzerreißendes Ergebnis, dass man sagt, in Großstädten ist es schon 50%, dass Ehen zerbrechen. Und natürlich Familien, Kinder, alles, was dann damit verbunden ist. Und hier wollen wir jetzt keine Menschen am Pranger stellen, wo es so gekommen ist. Wirklich, ich nehme euch jetzt alle mal in den Schutzraum, weil das wäre hier jetzt ein ganz falscher Zugang zu der Frage. Vielmehr ist das, wie können wir das in die Welt hineinbringen und sagen, die Ordnung Gottes für die Frau und für den Mann ist eine gute Ordnung Gottes. Die lebt sich gut, davon profitieren wir alle und es ist nicht einfach ein Gebot, sondern es ist ein lebbares Gebot. Das wäre, was wir hier jetzt, denke ich, hervorheben sollten, weil es wäre wirklich sehr schade, wenn wir jetzt autoritäre Tyrannen, Männer, die ihre Position als stärkere Persönlichkeit ausnutzen und ihre Ehefrauen missbrauchen. Wenn wir die unterstützen würden mit diesem Gedanken, dann würden wir dieses Bibelwort verfehlen. Das ist, denke ich, was ganz Eindeutiges und das wollen wir auch nicht missverständlich weitergeben. Und ich glaube auch umgekehrt, kann bei einer Ehefrau, die so eine Behandlung auf ihrem eigenen Leib erlebt hat, ein großes Unverständnis sein bei diesem Thema, dass man hier von vorne, von mir jetzt, so eindeutig eine Unterordnung als eine göttliche Ordnung erklärt. Und deswegen sollen diese Missbrauchsfälle uns nicht bestimmen, aber auch nicht die Missbrauchsfälle, ob von Männern oder von missbrauchten Frauen, soll das nicht bestimmen. Wir wollen hier einen Austausch, der uns hilft, die Thematik zu verstehen, aber auch den Weg, wie können wir in diesem Miteinander nach göttlichen Leitlinien leben. Was stört uns dabei? Was hilft uns dabei? Wie ist der Weg dahin? Das soll erbauend, ermutigend, ermahnend auf uns wirken. Ja, ein paar Zeugnisse von den Ehemännern. Was fällt uns schwer, so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Wo haben wir unsere Schwierigkeiten dabei? Wo haben wir unsere Grenzen von den Schwestern, einer dem anderen eine Hilfe geben kann, wie man Unterordnung erlebt, wie der Weg dazu ist, was man dazu braucht und ob das lebbar ist. Ich denke, das kann uns wirklich sehr weiterhelfen. Jan, hast du noch ein paar Gedanken dazu? Also, denke ich, ein guter Hinweis für uns, was uns wirklich das nicht, wo wir das nicht nachkommen, so wie Johann sagt, warum lieben wir nicht so wie Christus, weil wir Menschen Liebe oft an Bedingungen knüpfen. Ja, dass wir oft so doch Bedingungen haben und sodass uns dann doch eine ganz große Mühe macht, wie jemand mal sagte, Jesus hat geliebt auf Hoffnung hin, dass wir seine Liebe irgendwann erwidern, auch wenn sie noch nicht da war. Er hat euch geliebt, als ihr noch Sünder wart. Das heißt, nicht gewartet, bis die Frau so ist, dass sie liebenswert sich verhält, sondern vorher, auch wenn es noch nicht so ist. Jetzt male ich hier natürlich ein ganz schwarzes Bild. Aber das Alltagsleben ist ja eine große Herausforderung. Und ich will viel Mut machen, liebe Brüder und Schwestern, jetzt keine einseitige Bewertung. Gott stellt das Leben von Ledigen und Verheirateten nicht auf die Waage im Sinne von vom Wert, aber er sagt sogar, dass die Ledigen wirklich im Einsatz für das Reich Gottes mehr tun können. Das will ich hier einfach mal so sagen, wie der Apostel Paulus das formuliert. Damit ihr wisst, ihr seid hier jetzt nicht ausgeschlossen aus dem Plan Gottes. Aber heute haben wir einfach das Thema Ehe. Und wenn Gott uns Kinder schenkt und wir darin eine Aufgabe sehen, eine göttliche Aufgabe, dann sind wir wirklich in einem ganz großen Plan Gottes. Und Menschen können oft große Konzerne leiten und viel bewirken in dieser Welt, aber die zerbrechen an einem kleinen, winzigen Baby und werden da voll überfordert. Weil das eine ganz große Aufgabe ist. Und warum komme ich jetzt darauf? So ein Alltag hat ja auch Herausforderungen. Da sind wir nicht immer liebevoll. Und wir sind auch nicht immer opferbereit. Und wir meinen doch auch irgendwann mal, jetzt darf ich auch doch mal mich kurz zurücklehnen. Musst du mich dann unbedingt jetzt wieder rufen? Und genau in diesen Momenten, sich daran zu erinnern, wir haben wirklich eine Messlatte hier in diesem Bibelwort, die erlaubt uns das nicht, hier uns ein Recht zu nehmen. Aus Schwachheit wird es passieren und wir leben auch nicht in der Perfektion und wir leben auch nicht in dem, dass wir das Ideal immer erleben. Aber wir können nicht von diesem Maßstab weg und das erlaubt uns nicht, irgendwo hier eine Rechtfertigung zu suchen und sagen, es ist unsere Schwachheit, aber es bleibt mein Ziel. Nicht an Bedingungen das zu knüpfen, aber das sind wir Menschen. Ja, noch ein Gedanke? Andreas, nochmal lauter. Ja? Zuhören und Hingabe ist eine schwierige Aufgabe für einen Mann. Könnt ihr das bestätigen? Ja, es ist, und hier kommt das wirklich drauf an, Geschwister. Wir denken ja immer an dem Hauptsein und verbinden das hier gar nicht. Aber dieses Hauptsein, wenn das von Jesus abgeleitet wird, dann hat ja das auch gar nicht so seine vorrangend bestimmende Funktion, sondern eine Nachsorge, wirklich Fürsorge, Hingabe und Opferbereitschaft. Und so ein Hauptsein, finde ich, ist ein sehr großer Verantwortungsbereich. Es ist weniger, viel weniger ein Privileg als eine Aufgabe. Und wenn ein Mann hier in die Reife seiner Entscheidung kommt und sagt, für mich würde ich jetzt das Bequeme wählen, für meine Familie, für meine Frau und meine Kinder wähle ich jetzt das Unbequeme für mich. Das ist Hauptsache. Das ist Verantwortung. Und deswegen fällt uns das so schwer. Ich würde jetzt gerne von den Schwestern noch was hören. Können wir damit in die Öffentlichkeit gehen? Können wir damit vom Marktplatz gehen und sagen, Unterordnung ist was Gutes. Oder müssen wir das immer irgendwie versteckt rüberbringen, erklären? Nur mit einem kurzen Zeugnis, ja oder nein. Das wäre schon mutig.
Ich kann heute sagen, ich liebe meinen Mann, aber ich könnte es nicht immer sagen. Aber ich habe während unserer Ehe verstanden irgendwann, nicht ich muss rumdoktern an ihm verändern wollen, sondern Gott überlassen. Ich soll ihm lieben und geben. Und das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Aber jetzt habe ich auch einen liebenden Mann. Das ist gewaltig. Wenn man wirklich verstanden hat, sein Wille, Gottes Wille, wie er das sieht und wie er das will, dann ist man auch einverstanden. Und man unterordnet sich auch gern. Das habe ich nicht immer getan, aber jetzt immer mehr. Und das freut uns riesig.
Vielen Dank. Genau, das bringt uns noch zu einem Gedanken. Wo das oft ja auch zu Bruch geht. Man hat es vielleicht so verstanden. Wir haben hier auch Mädchen, die sich auf ihre irgendwann mal Hochzeit und Eheleben freuen. Und das ist auch gut so. Und bekommen ja das auch mit, so ist das, so soll das sein. Und hat man auch dann so erstmal so eine Einstellung im Leben. Und dann irgendwann mal entdeckt man, so wie Christus liebt er ja mich gar nicht. Und dann beginnt der Teufelskreis. Wenn er das nicht tut, dann muss ich auch nicht. Lass ihm erst und dann werde ich. Und so unterbricht die Lydia das in ihrem Beispiel und sagt, darauf werde ich jetzt nicht das Gewicht legen, sondern ich werde auf meine Aufgabe, das Gewicht legen. Und Gott sagt zu mir, unterordne dich. Das heißt, begegne deinen Mann mit Respekt, Achtung und Liebe. Unabhängig von dem, wie er ist. Das ist jetzt kein Freibrief für uns Männer. Nur so unterbricht man das, weil die Begründung ist ja nicht in dem Menschen, dass er so liebevoll ist. Das ist nochmal, Johann, zu deinem auch, ja, die Bedingung. Ich unterordne mich, wenn er so ist, wie er sein soll. Aber wenn er das nicht ist, und wenn wir das im Glauben schaffen, so einen Schritt zu machen und sagen, im Glauben tue ich das jetzt, von dem Gehorsam Christus gegenüber. Denn so haben wir das am Anfang dieses Textes auch mitbekommen. Gehorcht ihm, wie ihr Christus gehorcht. Das heißt, abgeleitet aus Glauben, abgeleitet aus einer Glaubensüberzeugung, nicht aus einer Lebenserfahrung. Und dann unterbricht man es. Und wir sehen in diesem Zeugnis, und Gott segnet es. Und hier fehlt uns oft der erste Glaubensschritt. Und es ist wirklich ein Glaubensschritt. Eine, glaube ich, gute Ermutigung für uns. Und gerade die Schwachstellen wurden hier auch schon erwähnt. Ich kann es noch gerne ergänzen und vervollständigen. Unsere Schwachheit ist, dass wir Liebe oft an Bedingungen knüpfen. Und das sehen wir gerade bei Christus nicht, ob von der Seite des Ehemannes, dass er das nicht nur dann tut, wenn seine Frau brav alles macht, was er sagt, sondern dass er das tut auf Hoffnung hin. Denn Christus hat uns geliebt, als wir noch sündige Menschen waren. Und das ist eine Herausforderung für uns, das zu unterbrechen. Und das ist eine Herausforderung für die Frauen, es zu unterbrechen, wenn sie sagen, der kommt dem ja auch nicht nach. Und auf diese Bedingung hin erleben wir den Segen einfach nicht. Und wir können das dann nicht mehr praktizieren. Denn Jesus, seine Liebe, ist wirklich eine für uns unerreichbare Messlatte. Lass uns das auch so festhalten. Er beschenkt, er opfert sich, er geht auf die Bedürfnisse der Gemeinde ein. Und wie weit es kommen kann, dass wie weit wir voneinander uns entfernen können, das klingt mir noch immer in dem Satz, dass der eine Ehemann sagte, meine Frau spricht von Bedürfnissen, aber als Christ muss man alle Bedürfnisse getötet haben. Die muss keine Bedürfnisse haben. Das ist ein Irrglaube. Ich muss nachfragen, was sie für Bedürfnisse hat. Ich muss dafür Interesse haben. Und von meiner Seite alles tun, damit sie wie hergestellt wird, ohne Flecken und Runzel. Dass der aufgebaut wird, der Mensch, gestärkt wird, gefestigt wird, dass ihm Hilfe zukommt. Und somit, ja, mit Zurücklehnen, und das ist alles gelaufen, wird es wahrscheinlich nicht. Da ist eine große Herausforderung. Aber ich will nochmal Mut machen, liebe Ehemänner und liebe Ehefrauen. Wir haben einen Weg, auf dem wir Segen erleben können. Die Liebe und die Hingabe von Jesus Christus erklärt das Hauptsein des Mannes, was es ist. Das ist für uns. Die Wertschätzung der Gemeinde ihrem Erlöser gegenüber ist das Vorbild der Ehefrau, Unterordnung zu verstehen. Es kommt aus dem Glauben, aus seiner Glaubenserfahrung viel mehr als aus seiner Lebenserfahrung. Wie ist der andere? Es ist in dem Erlöser und seiner Gemeinde gewurzelt, unser Verständnis von der ganzen Sache. Es ist in der Liebe und Hingabe Christi gewurzelt, gar nicht in der Antwort meiner Frau auf meine Versuche zu lieben. Durch auf diese Weise geprägte Ehe wird Gott den Schöpfer ehren und uns viel Segen im Leben bringen. Somit ist Ehe eine Schule des Gehorsams und eine Schule, wo man lernt, zu lieben. Wir wollen zum Gebet einfach dem Herrn bitten, dass er uns davor bewahrt, von dem Zeitgeist geleitet zu werden. Wo das natürlich auf sehr große Skepsis stoßt. Aber wir können das mit unserem Leben, glaube ich, sehr deutlich unterstreichen und sagen, kommt und sieht, kommt in unsere Familie, kommt in unsere Ehe und guckt, wie das ist. Deswegen wollen wir uns mit dem Göttlichen nicht schämen und nicht verstecken, weil wir erleben ja daran auch Gottes Segen, obwohl es gleichzeitig will ich noch mal sagen, eine ganz große Herausforderung ist. Wir fallen hier, wir sind hier lange noch nicht am Ziel, aber wir wollen das Ziel auch nicht aus den Augen verlieren. Gott soll uns auch schützen, gerade jetzt an uns Ehemänner gerichtet. Petrus sagt, hat Einsicht mit dem schwächeren Geschlecht. Denn der Missbrauch geschieht oft auch durch die Überlegenheit der körperlichen Gewalt. Eine ganz große Schande für uns Christen, wenn das so ist. Und da sollten wir beten, dass das in unserem Raum, in unserer Mitte, in unserem Verständnis und Glaube keinen Platz hat. Wir wollen für die Ehen und Familien beten, denn jedes Mal, wenn das zerbricht, zerbricht etwas, was nicht zerbrechen darf, was Christus und seine Gemeinde verbindet, und wir trennen etwas, was Gott zusammengefügt hat. Und deswegen sieht der Apostel Paulus in diesem Bild ja so ein großes Bild zwischen Christus und der Gemeinde. Und wir wollen damit auch sagen, da geben wir Zeugnis mit, das bestätigt die Gnade und die Kraft vom Wort Gottes. Und das soll auch jetzt unser gemeinsames Gebet sein. Und jeder legt da bestimmt jetzt noch sein persönliches Herz mit hinein. Lass uns dazu aufstehen und zusammen beten.